Martin?
Ja?
Ich erzähl dir jetzt mal, wie es richtig geht.
Ja, was denn? Was denn, Lukas? Was geht denn richtig?
Alles. Die Welt.
Alles?
Ich erkläre dir gleich mal, wie das hier wirklich läuft.
Wie das so, wo der Hase entlang läuft.
Wo der Hase entlang läuft und alle anderen auch. So, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Filmmagazin, dass ihr euren Podcatcher angeschmissen habt oder eure YouTube-Maschine zum Laufen gebracht habt, um uns zuzuschauen.
Ja, dieses Mal wieder etwas in einer anderen Umgebung. Wir wechseln, glaube ich, so jetzt mittlerweile fast jede Folge ein kleines bisschen das Setup, aber auch ein bekanntes. Wir sind dieses Mal wieder remote eingeschaltet über unsere Geräte. Deswegen, falls wir uns irgendwie ins Wort fallen sein sollten, dann liegt das nicht nur daran, dass wir sehr unhöflich sind, sondern auch, dass dann vielleicht eine kleine Verzögerung vielleicht dann bei der Aufnahme oder durch die Software dann passiert. Deswegen da nicht wundern. Aber an sich, glaube ich, in den letzten Folgen, wo wir das auch mal gemacht haben, ist eigentlich, glaube ich, jetzt eher nicht negativ aufgefallen. Hoffe ich mal.
Lief ganz gut. Ja, ihr könnt mitmachen natürlich bei uns auch, bei unserem Filmmagazin. Ist ja hier keine Two-Man-Show, sondern ihr seid herzlich eingeladen, auch mal uns zu schreiben. Wir schauen uns ja jetzt einen Film oder eine Serie pro Woche an und beleuchten die mal genauer, immer mit gesellschaftlichem Background. Also so unser Fokus, sage ich mal, liegt so auf gesellschaftlichen Zusammenhängen, auch heute wieder. Und das sind eben nicht nur die ganz aktuellen, brandaktuellen, zum Anlass des Sonntages, an dem wir veröffentlichen, Oscar-Favoriten. Wir haben zwar in der vergangenen Woche beispielsweise über einen gesprochen, The Zone of Interest mit Christian Friedl und Sandra Hüller. Ein Film, der sich sehr lohnt und die Folge dazu lohnt sich hoffentlich auch. Aber wir sprechen auch über ältere Dinge. Deswegen das, was ihr gerade gesehen habt, wo ihr vielleicht sagt, Mensch, da würde ich ja gerne mal mit jemandem drüber sprechen, habe aber keine Freunde. Dann empfehlt uns das doch einfach mal und dann reden wir für euch darüber.
Also wir eure Ersatzfreunde quasi, ja, eure Filmbuddies. Genau. Dann können wir das zusammen machen. Und es ist auch eine kleine Fortsetzung. Bisschen könnte man zumindest so sehen, weil wir hatten jetzt in den letzten
lose Reihe.
Wir hatten in den letzten Folgen ja so ein erst aus den 80er Jahren, so ein typischer Fantasy 80er Jahre Film mit Excalibur. Dann hatte Lukas den schönen 90er Jahre Streifen Air Force One gefunden. Und dann haben wir uns gedacht, gut, dann müsste jetzt eigentlich die 2000er kommen. Auch nochmal so einen typischen Film für den Anfang der 2000er. Und am Ende kommt man da, würde ich, das ist für mich schon mal eine These, die ich schon mal in den Raum werfen würde, weil ich glaube, es gibt kaum ein Ereignis, was auch nicht nur die Gesellschaft, sondern auch das Filmbusiness und gerade Hollywood so sehr geprägt hat wie der 11. September 2001 und sich dann dadurch die veränderten Diskurse, nenne ich es mal, dann auch auf die Filmbranche ausgewirkt haben und dadurch dann auch Filme entstanden sind, die, glaube ich, ohne den 11. September nicht so aussehen würden. Und den Film, um den es heute gehen soll, ist so einer, würde ich mal sagen, den würde es nicht geben wahrscheinlich, wenn der 11. September nicht passiert wäre oder er sähe sehr anders aus. Es geht nämlich um Operation Kingdom.
Oh ja, ein Knaller, wirklich ein Knaller von Peter Berg, Regie.
Hast du zu Peter Berg eigentlich irgendeine Beziehung? Hattest du dir irgendwie vorher, war der schon mal ein Begriff?
Eine Beziehung?
Eine Filmbeziehung.
Würde ich es nicht nennen, außer dass ich Battleship gesehen habe und den ganz, ganz, ganz schlimm furchtbar fand. Und aber auch, er hat natürlich Hancock gemacht, einen Film, der, ich glaube, ein Jahr später produziert wurde als der, den wir heute schauen. Und den habe ich aber, der hat mich in meiner Jugend relativ geprägt. Den fanden wir früher mit 14 total cool.
Ja, der war quasi Deadpool, bevor es Deadpool gab.
Genau.
So ein kleines bisschen könnte man es vielleicht so erklären. So ein Dirty Superhero. Und auch mit Will Smith in seiner Primetime, könnte man fast sagen, wo er wirklich alleine Filme hochgezogen hat. Also man brauchte ihn ja nicht nur aufs Cover draufhauen. Das hat eigentlich genügt, um die Leute ins Kino zu holen. Deswegen habe ich zu Peter Berg auch ein sehr ambivalentes Verhältnis durchaus. Ich finde auch viele seiner Filme sehr schlimm. Er ist für mich eigentlich sehr in die Richtung von Michael Bay. Die haben eine sehr ähnliche Bildsprache auch, aber ich finde Peter Berg meistens hat er ein besseres Händchen. Sowohl bei der Inszenierung als auch bei seinen Geschichten. Battleship außen vor genommen, der ist wirklich furchtbar. Aber ich habe so einen kleinen Sweet Spot, auch wenn ich den mal wieder sehen müsste, um das wirklich so bestätigen zu können. Aber ich finde den, und da heißt auch noch Patriot's Day und Deepwater Horizon. Das waren seine zwei 2016er Filme mit Mark Wahlberg. Mit denen hat er dann auch viele Filme gemacht. Und die finde ich tatsächlich sogar echt ganz gut. Also, zumindest von der Dramaturgie her, sagen wir es mal so, gerade Deepwater Horizon, wo es um so eine Ölbohrung geht oder um so eine Ölinsel, auch ein ganz bekannter Fall, wo in der Golf von Mexiko sich da so eine Ölbohrinsel in die Luft jagt. Und wie das inszeniert ist, fand ich schon sehr beeindruckend. Und auch irgendwie Patriots Day, wo es da um das Boston Marathon, das Attentat am Boston Marathon geht, fand ich irgendwie auch immer sehr effektvoll inszeniert. Ich habe gesehen, das war sehr amerikanisch, sehr patriotisch, aber das hat irgendwie, ich habe es gesehen, okay, da steckt trotzdem sehr viel technische Finesse drin. Deswegen habe ich so ein bisschen durchaus auch, mochte ich gewisse Aspekte an Peter Berg-Filmen immer und deswegen habe ich mir dann auch diesen Operation Kingdom dann auch nochmal zu Gemüte geführt oder habe den vorgeschlagen.
Und du hast in der Zusammenfassung zu Peter Berg jetzt gerade schon wichtige Elemente angesprochen, die auch in Operation Kingdom eine Rolle spielen werden, nämlich man kann sagen, auf jeden Fall der Patriotismus ist am Start. Und nicht nur der ist am Start, sondern auch der Bezug oder der lose Bezug zu reellen Ereignissen. Ne? Du hast den 11. September, der spielt da nur mittelbar eine Rolle, glaube ich. Der wird auch öfter erwähnt, ob das jetzt im Bild oder im Text ist. Denn der ist 6 Jahre her, 2007 kam Operation Kingdom raus, spielt auch so, also ist sozusagen, spielt in der Heutezeit, kann man glaube ich sagen, also für damalige Verhältnisse. Und er, wie formuliere ich das jetzt, ohne zu viel zu verraten, er atmet das richtig. Und was ich so spannend fand, wenn ihr euch unsere Folge anschaut zu oder anhört zu Air Force One, die du vorhin schon kurz erwähnt hast, sozusagen die 90er-Variante, die ist genau 10 Jahre her zu dem Zeitpunkt. Und es ist schon ein krasser Unterschied, was sich seitdem getan hat.
Das ist beeindruckend. Ne? Das ist so, was man wahrscheinlich für Leute, die die 90er und die 2000er sehr bewusst wahrgenommen haben, wahrscheinlich war das gar nicht so krasser, das hat sich total verändert, da hat es sich wahrscheinlich natürlich angefühlt. Aber wenn man sich das jetzt immer so anschaut, wie anders diese Filme sind, obwohl sie die gleiche bisschen so Ausgangslage haben oder auch ähnliche Zielgruppe wahrscheinlich ansprechen wollen, aber wie anders die sich diese Filme anschauen, sowohl vom Handwerklichen her als auch vom Inhalt her, so spannend fand ich dann auch nochmal, das dann zu sehen, weil das wäre da so dieser Air Force One, der wäre 2007 nicht möglich gewesen. Nee, also den hätte keiner mehr gewollt so.
Und ich glaube aber auch den Operation Kingdom, den hätte man 1997 mit der Kameraführung und so, das wäre too much gewesen. Und also ich glaube tatsächlich, und das ist mir das erstmal so klar geworden, der Sprung zwischen 1997 und 2007, der ist so viel größer als der zwischen 87 und 97 oder zwischen 2007 und 2017. Würde ich auch sagen.
Ja, wollte ich auch so sagen.
Das also stimmt. Muss man dazu sagen, da findet auch zwischen den beiden Filmen ein Break statt zwischen analogen und digitalem Kino, das auch, aber auch von der Erzählung her und du hast schon angesprochen, dieses 2001, du hast gesagt, das hat die Gesellschaft verändert und das ist natürlich ist eine westliche Perspektive, obwohl das natürlich auch Einfluss auf die ganze Welt hatte, das muss man mal sagen, weil die Reaktion der USA und der westlichen Welt auf das, was 2001 da am 11. September passiert ist, die hat die Welt doch deutlich nachhaltiger geprägt, so in der Retrospektive, als ich das vielleicht 2005 gesagt hätte. Also sowieso nicht, weil da war ich, weiß ich nicht, elf. Aber da ist schon was passiert. So, und so ein bisschen darüber wollen wir auch sprechen, aber vielleicht müssen wir erstmal zusammenfassen, bevor wir das alles machen, worum geht es denn eigentlich in Operation Kingdom?
Ja, es geht um Saudi-Arabien quasi. Das ist das Kingdom, um was es da im Titel auch geht. Er heißt ja auch im englischen Original eigentlich auch nur The Kingdom. Also da noch ein bisschen nochmal stärker Bezug genommen. Bei Operation Kingdom ist schon mehr, dass es dahinter eigentlich noch eigentlich ein Geheimdienst mehr oder weniger steckt. Und das ist hier das FBI. Und der Film beginnt damit, dass in Riyadh, da gibt es also in der Hauptstadt von Saudi-Arabien, gibt es wohl so eine Art US-Wohnort, wo auch Diplomaten, FBI-Agenten und US-Bürger leben, also ein bisschen abgeschottet vom Rest der Stadt und des Landes. Und dort an diesem Wohnort in Saudi-Arabien, in Riyadh, findet halt ein Attentat statt, ein sehr blutiges mit über 100 Toten, wo sich auch mehrere der Attentäter in die Luft jagen. Und diese sind auch teilweise oder sind verkleidet als normale Polizisten in Saudi-Arabien. Also da hat man gleich dieses, sind die da infiltriert, diese saudische Polizei und Armee und Nationalgarde ist es, glaube ich, auch. Da gibt es irgendwie mehrere große polizeiähnliche und armeeähnliche Strukturen. Und dann ist dann der Moment, was ist da eigentlich passiert, dieses Attentat? Wie konnte es dazu kommen? Und dann sagt aber die USA, wir wollen uns da eigentlich raushalten bei der Untersuchung aus diplomatischen Gründen, weil die USA natürlich sehr abhängig ist von Saudi-Arabien, aufgrund, weil Saudi-Arabien der größte Ölproduzent ist und die USA, so sagt es auch dann der Film, der USA ist dann der größte Konsument von Öl und braucht das am meisten. Das heißt, da stellt eine ganz große wirtschaftliche Abhängigkeit und man befürchtet halt, wenn dort ausländische Kräfte hinkommen, um diesen Vorfall, dieses Attentat zu untersuchen, dass es dann zu irgendwelchen politischen Spannungen käme. Deswegen will man das nicht, aber es gibt dann ein kleines Team von FBI-Agenten, das sich damit nicht zufrieden gibt, die nämlich auch davon angetrieben sind, dass einer ihrer Kollegen dabei gestorben ist bei diesem Attentat und dann unter der Führung von Jamie Foxx, von dem Charakter von Jamie Foxx, machen sich dann vier FBI-Agenten quasi mehr oder weniger zwar unter der Billigung ihres Chefes, aber eigentlich offiziell nicht gewollt, begeben sie sich nach Saudi-Arabien, um herauszufinden, wer steckt denn hinter diesem Attentat und wollen dann auch wirklich Rache ausüben, so kann man es dann, glaube ich, auch sagen. Ja.
Rache steht, ist ein zentrales Element auf jeden Fall. Was mich als erstes mal gewundert hat, ist, dass das FBI tatsächlich ein Geheimdienst ist. Weil man kennt das FBI ja eigentlich so als, oder ist es ja auch.
Inlands eigentlich.
Darum geht's
ja CIA auch, ist ja eigentlich die Ausland. Ne?
Ich glaube, die USA haben 18 Geheimdienste oder so, oder 20. Ja, aber das FBI ist ja eigentlich so, ich würde mal, also in manchen Serien und Filmen dargestellt als die Bundespolizei, sozusagen, ne, die eingeschaltet werden, wenn die regionale oder die Staatenpolizei dort nicht weiterkommt. Und in dem Fall eben kann man sagen, ob das jetzt FBI oder CIA ist, das ist am Ende total egal für den Film. Nur, dass sie ja diesen Ermittlungsaspekt noch unbedingt mit reinbringen wollten. Ne? Es ist so eine Mischung aus Actionfilm, Militär und Krimi, kann man sagen. Also es ist jetzt kein, sag mal, Black Hawk Down oder so, wo wirklich das Militär im Fokus steht, sondern wir folgen dem FBI, auch wenn die militärähnlich sich gerieren oft, muss man sagen. Ja, und damit ist es aber auch schon fast alles erzählt. Ne? Man folgt irgendwie so, oder man erkennt eigentlich relativ schnell, noch bevor man überhaupt Beweise hat, einen saudischen älteren Terroristen, kann man, glaube ich, sagen, als Bösen, also derjenige, der sozusagen dafür verantwortlich sein muss, weil es geht ja nicht anders, den hat man von Anfang an gleich im Verdacht, sucht dann aber eben auch Beweise dafür und kommt dann natürlich auch irgendwie auf ihn. Und so ganz viel mehr muss man, glaube ich, auch gar nicht wissen, weil um was anderes geht es auch gar nicht. Also am Ende war es das. Man findet ihn, es wird viel geschossen, Leute sterben.
Obwohl tatsächlich, eigentlich gibt es ja auch nur zwei Action-Szenen, am Anfang und am Ende. In der Mitte ist ja, wo was die Action angeht, relativ seicht und sehr kurz, wenn es dann mal zu Gefechten kommt. Das ist ja meistens in der Mitte wirklich diese Ermittlungsarbeit, die dort im Vordergrund steht. Deswegen ist es ja jetzt, wie du ja auch schon angedeutet hast, jetzt nicht gerade jetzt ein Action-Feuerwerk wie jetzt Black Hawk Down. Es lebt dann eher von der Atmosphäre und der Spannung. Oder will es zumindest davon leben. Da könnte man es vielleicht auch ausdrücken.
Ja.
Also ich habe schon rausgehört, Lukas, dir hat es mir nicht so gefallen.
Nee, hast du richtig rausgehört. Also ich glaube, ich muss auch ehrlicherweise dazu sagen, ich glaube, meinem 13-, 14-Jährigen, ich hätte das sicherlich gefallen, weil das fällt natürlich von der Optik her genau in diese Bourne-Zeit, ne? Wackelnde Kamera, immer so Einstellungen, die so total nah dran sind. Also du siehst manchmal nur so ein Auge im Ausschnitt und dann ist das noch durch irgendwas durchgefilmt, damit man noch so eine Objekt, und das war natürlich damals total on vogue. Ich muss wirklich jetzt sagen, 15 Jahre später nervt es mich hart. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass das so schlecht altert, weil das war damals so modern.
Ja, das war dann auch so diese, ein bisschen auch Musik, Video-Optik auch so ein bisschen, also schnell. Und ich fand es so krass, direkt aufgefallen ist es mir sehr extrem, also natürlich der ganze Film durchgezogen, aber sehr extrem dann kurz nach dem Attentat, da wird dann der Jamie Foxx, Special Agent Ronald Fleury, so heißt er, vorgestellt. Und der wird vorgestellt, dass er gerade im Kindergarten, glaube ich, ist, oder in der Vorschule und dort quasi irgendwie, glaube ich, mit der irgendeinen Vortrag, glaube ich, hält oder so. Und da lernen wir ihn quasi kennen. Und das ist so eine kurze Dialogszene, wo er als Vaterfigur auch gezeigt wird und wie wichtig, dass er ein American Dad ist und so. Ne? Das ist ja die Funktion dieser Szene. Und wie, Also das ist wie geschnitten, wie eine Action-Szene. Also das ist so krass, ja, wie die da auch auf die Kinder zoomen, rauszoomen, auf das Gesicht von Jamie Foxx. Dieses, das, wie gesagt, das ist immer irgendwas verdeckt so ein bisschen. Du hast nie so ein ganzes Bild, keine totale Mal, damit du mal ein Gefühl für diesen Raum hast. Das ist, fand ich so beeindruckend, dass das komplett ist, nicht nur in den Action-Szenen, wo es ja noch verständlicherweise so, also man so machen kann, ne, so als Stilmittel auf jeden Fall, aber das selbst so in diesen ruhigen Dialogszenen, selbst die sind geschnitten halt wie so ein Feuerwerk, das fand ich auch schon echt krass. Ich habe mich aber irgendwann, habe ich mich sogar ein bisschen wieder dran gewöhnt, weil irgendwie, ich bin mit diesen Art Filmen, bin ich halt irgendwie aufgewachsen. Das waren wirklich so, wo ich bewusst dann so mit 10, 11, 12, 13 Jahren, das waren so die ersten Filme, so die krassen Action-Thriller irgendwie, die ich dann schon wahrgenommen habe. Und die sahen immer so aus und haben sich so angefühlt. Deswegen irgendwann war ich dann auch wieder drin, so ein kleines bisschen, aber schon echt krass, wie sehr jetzt mittlerweile das aus der Zeit gefallen sich anfühlt.
Ja, total. Und diese Szene übrigens, die du beschreibst, die Action-Szene, die aber gar keine ist, die ist auch noch ein die hat auch was mit dem 11. September zu tun, die ist total gespiegelt, weil wenn man sich mal anguckt, der US-Präsident George Bush war ja, also Junior, war ja damals am 11. September, war gerade bei einer Lesung in der Schule, als ihm die Meldung sozusagen gemacht wurde, als jemand reinkam und gesagt hat, sind hier ein Flugzeug ins World Trade Center geflogen und so, wir müssen jetzt mal raus und in die Air Force One. Da gibt es auch eine ganz berühmte Filmaufnahme, ist auch gefilmt worden, wo er diese Meldung ins Ohr geflüstert bekommt und dann sozusagen wie einfriert, aber trotzdem weiter macht, weil er halt so in der Rolle gerade ist. Und da hat ihn mich auch total dran erinnert. So, ne?
Das stimmt. Das ist sicherlich nicht zufällig passiert,
nee, dass die erste Szene
auch in einem Kindergarten oder einer Vorschule stattfindet. Das stimmt. Das ist auch schon sehr interessant und auch wie sehr bei diesem Attentat auch betont wird, dass Kinder gestorben sind, um das nochmal besonders brutal und barbarisch darzustellen. Da ist auch einer dieser FBI-Agenten, der dann stirbt, der dann halt ein Freund vom Hauptcharakter ist, der nochmal extra erwähnt, er findet, glaube ich, eine Cappy bei dem, weil es gibt da sozusagen zwei Bomben kurz nacheinander und er findet am Tatort quasi so eine Cappy, bevor dann die nächste Bombe hochgeht, wo er dann sagt, wie alt ist man, wenn man so eine Cappy trägt, ne? Um das nochmal so besonders zu betonen. Und danach kommt dann halt dieser Schnitt in die USA von Jamie Foxx, wo er sich dann mit seinem Sohn unterhält, wo es auch nochmal dann deutlich gemacht wird, was er zu verlieren hat und wie schlimm es ist, dass hier Kinder sterben müssen. Ist ja auch nochmal so extra betont, dass es hier auch Kinder davon betroffen sind. Um nochmal diese islamistischen Attentäter nochmal als besonders barbarisch darzustellen, fand ich nochmal auch ganz interessant. Und ich fand auch schon alleine, wie der Film gestartet ist, der ist ja wirklich innerhalb von, glaube ich, 40 Sekunden werden da irgendwie 70 Jahre Geschichte von Saudi-Arabien kurz zusammengefasst. Also es beginnt irgendwie 1935, glaube ich. Wo dann halt kurz erzählt wird, wie ist Saudi-Arabien überhaupt entstanden, so als Staat, und dann, wie es halt diese Ölvorkommen entdeckt und dann diese Beziehungen zu der USA, die auch immer holprig war, wenn man es nett ausdrücken möchte, ne? Auch dass die Ölkrise aus den 70er Jahren hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass dann irgendwann Saudi-Arabien gesagt hat, nö, wir wollen die Amerikaner nicht mehr so, oder das soll mehr unter unseren Regeln stattfinden, und irgendwann hat man sich dann wieder einander gewöhnt oder hat zumindest dann hat das Geld wieder gestimmt. Angebot und Nachfrage haben wieder zusammengepasst. Und fand ich auch schon sehr krass, wie stark das hier dann betont ist und auch, dass die Welt quasi, Geld regiert die Welt. Das ist ja eigentlich kurz zusammengefasst, was da gezeigt wird. Da fand ich besonders eine Grafik im Intro auch ganz interessant, wo dann gezeigt wird, dass halt Saudi-Arabien mit einem Balkendiagramm, was ganz hoch fährt, der größte Produzent von Öl ist, und dann fährt das zweite Balkendiagramm nach oben, dass die USA halt der größte Konsument ist von Öl. Und das sind dann zwei Tower, die entstehen, und da fliegt dann ein Flugzeug durch die Grafik hindurch. Ne? Also da wird direkt dieser Bezug auch gezogen durch dieses Ölgeschäft und durch diese Beziehung zwischen den USA und Saudi-Arabien, der ist eigentlich mitverantwortlich oder sogar hauptverantwortlich, das könnte man zumindest deuten, für den 11. September, und diese verworrenen Geschäftsstrukturen sind da irgendwie mit am Werk. Fand ich auch nochmal ganz interessant, weil das wäre auch so in den 90er Jahren, wenn da so ein Attentat passiert wäre, hätte man das, glaube ich, nicht so gemacht. Da war man noch viel zu sehr im Hurra-Modus, könnte ich mir vorstellen. Jetzt ist es man ja deutlich zynischer gegenüber den, also selbst Hollywood gegenüber den USA selbst, natürlich trotzdem aus einer sehr konservativen Perspektive, aber trotzdem deutlich zynischer.
Ich hatte die ganze Zeit aber das Gefühl und den Eindruck, und stimmt natürlich sicherlich, klar kann man das jetzt in so einem Filmintro nicht so hundertprozentig darstellen, aber ich glaube auch ein bisschen war es gewollt, dass es schon arg verkürzt ist. Ne? Ich meine, es geht natürlich um einen Teil der vermeintlichen Geschichte von Saudi-Arabien im Zusammenhang mit den USA, und wir werden sicherlich auch gleich noch drüber sprechen, wie Saudi-Arabien dann im Jahr 2007 dargestellt wird. Das ist schon düster. Also man lässt da keinen Zweifel daran, wer hier das Sagen hat und wer hier weiterentwickelt ist und wer jetzt eigentlich zurück ist. Also es fallen eben, als unsere amerikanischen Protagonisten in Saudi-Arabien ankommen, im vermeintlichen Saudi-Arabien, gedreht wurde, glaube ich, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Abu Dhabi, da kommen die an und da wird erstmal gesagt, wir sind jetzt im Dschungel, ist, glaube ich, ein Satz, der so fällt. Und da muss man schon sagen, Leute, wow. So, und die ganze Zeit, was auch immer die ganze Zeit mitschwingt, ist natürlich, wir erklären, also das FBI, wir erklären den Saudis, wir Amerikaner jetzt erstmal, wie es richtig geht, wie Ermittlungen funktionieren, wie keine Korruption funktioniert, wie Leben überhaupt funktioniert, wie es funktionieren sollte, wie man mit Frauen umgeht und wie man überhaupt erstmal eine ordentliche Person ist. So. Also es ist schon sehr schlimm, muss man wirklich sagen.
Also es werden auch die einzigen quasi positiv gezeigten saudischen Persönlichkeiten. Also das sind so gerade zwei Angehörige, glaube ich, der saudischen Polizei, glaube ich, oder Nationalgarde, ich bin mir da ein bisschen unsicher, also ich glaube, es war eher Polizei. Gerade die eine Person, also einer der wichtigsten Nebencharaktere, die sind halt als positive saudische Person dargestellt, aber auch nur, weil sie halt den USA sehr freudig gegenüber sind und auch den FBI-Agenten sehr aufgeschlossen ist und quasi pro USA eingestellt sind. Alle, die nicht pro USA eingestellt sind oder so ein bisschen diffus oder ein bisschen unsicher, das sind die absolut bösen, barbarischen Leute.
Oder die Gewalt hatten nebenbei mal was mit Osama Bin Laden zu tun damals.
Oder gibt's ja auch so eine Person. Auch der Name Osama Bin Laden fällt häufiger. Der ist zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht gefunden. Das passiert ja dann erst zu Obamas Zeiten 2008.
Ja, oder 10? 10? Ich weiß nicht, oder 11? Ich gucke nochmal, das gucken wir gleich nochmal nach.
Oder 11.
Das gucken wir gleich nochmal nach.
Aber auf jeden Fall nach Operation Kingdom.
Aber es wird ja sogar erwähnt, ne? Ja. An einer Stelle so flapsig in so einem Nebensatz, ne? Wenn sie wissen, wo Osama Bin Laden ist, sozusagen, den nehme ich auch, dann werde ich befördert. So nach dem Motto, da ist eine dicke Beförderung für mich drin.
Also ist schon echt faszinierend. Also ich habe auch davor gelesen oder eine Kritik davon, dass auch einige Kritiker, als auch zur damaligen Zeit auch schon, gerade mit von Leuten, die selber vielleicht Wurzeln im Nahen Osten haben, das auch als islamophob diesen Film bezeichnen. Und ich glaube, das kann man recht eindeutig sagen, der ist islamophob, der hat nämlich kein Interesse, Saudi-Arabien oder arabische oder muslimische Menschen wirklich zu verstehen. Die werden hier schon alle unter einem Teppich gekehrt.
Oder überhaupt und differenziert auch darzustellen. Oder überhaupt
differenziert. Ja. Ne, die sind halt entweder, finden die USA gut, dann finden wir sie auch gut. Aber sobald sie, alles andere finden wir halt furchtbar.
Ja.
Und das sind alles nicht alles Barbaren. Und das wird ja auch letztlich dieser Strippenzieher hinter diesem Attentat, der bekommt ja auch nicht mal eine Szene, wo er sich kurz erklären kann. Nee. Das brauchst du ja auch gar nicht, weil er ist das personifizierte Böse. Deswegen brauchst du das auch gar nicht. Es gibt nur so, man sieht ihn ein paar Mal, so wie er sich vorbereitet auf eine Videoaufnahme, wo er irgendeine Ansprache wahrscheinlich vorbereitet. Ansonsten, man erfährt nichts über diese Person. Das ist schon sehr, also schon echt krass einseitig.
Ja, absolut. 2011 war Osama Bin Laden, also die richtige Zahl war dabei, bevor uns wieder vorgeworfen wird. Wir kommen nicht auf alles sofort. Er nimmt sich dafür überhaupt gar keine Zeit, ist ihm auch scheißegal, ne? Und arabische oder muslimische Menschen werden sowieso die ganze Zeit nur dargestellt, auch als entweder so hinten als Staffage, ne, als Beiwerk, die irgendwie in langen Mänteln rumlaufen in dieser Wüstenstadt, die gezeigt wird. Oder sie haben alte AK-47 oder Raketenwerfer und schießen.
Oder, sehr viele Raketenwerfer tatsächlich.
Ja. Oder oder sie versuchen gerade jemanden zu entführen und vor eine uralte Mini-DV-Kamera zu ziehen, um Videos aufzunehmen, wo so ein Röhrenmonitor angeschlossen ist, wie man sie halt kennt, so Geiselvideos oder Videos, die auch Bin Laden aus seinen Verstecken damals veröffentlicht hat, um sowas eben zu machen. So, also ja. wir bedienen in diesem Film jedes Klischeebild, das wir von dieser Zeit nach 2001 im Prinzip haben.
Ja. Es wird ja auch schon eigentlich betont, dass man eigentlich auch nicht das Haus verlassen darf, wenn man keine schusssichere Weste anhat. Gerade wenn man sich in einige Viertel bewegt. Also das wird ja wirklich eines menschenfeindlichen Umgebung, das Bild einer menschenfeindlichen Umgebung gezeichnet. Und das finde ich dann schon, das ist dann wirklich diese Einseitigkeit, die hier sehr, sehr stark durchkommt. Was ich aber dennoch ganz interessant fand, weil an sich diese Einseitigkeit, die kennt man auch aus dem US-Kino und gerade auch in der Zeit des Kalten Krieges, ne, aus den 80ern und 90er Jahren, diese Filme, die waren natürlich den Russen gegenüber genauso einseitig. Ja. Deswegen, darauf hat man ja noch wieder zurückgegriffen, aber es fühlt sich dieser Film ja trotzdem total anders an. Ja. Und das, finde ich, ist dann schon das Interessante, dass hier, wie ich schon angesprochen habe, so ein bisschen dieser Zynismus, diese Alternativlosigkeit und irgendwie man weiß, dass es eigentlich keinen Sinn macht, dass die USA so handelt, wie sie handelt. Also eigentlich, dass sie auch selber ihren eigenen Untergang dafür mitverantwortlich ist. Also man ist sich ja, ich glaube, der Film ist sich schon sehr bewusst und auch die Figuren im Film sich sehr bewusst, dass durch dieses Abhängigkeitsverhältnis man selber auch den Terror halt mitbegründet. Also man ist ja durchaus auch so ein bisschen ausweglos, habe ich das Gefühl. Das wird ja gerade im Ende ganz, ganz deutlich gemacht, wo dann halt sowohl Jamie Foxx gefragt wird, was hast du an der einen Stelle zu der einen Frau gesagt, wo du erfahren hast, ne, dass ein FBI-Kollege gestorben ist. Ganz am Anfang. Und das wird gegengeschnitten mit den letzten Worten des Bösewichts, des Terroristenanführers. Was hat er zu seiner Tochter gesagt, bevor er gestorben ist? Und beide, sowohl Jamie Foxx als auch der Terroristenanführer, sagen das Gleiche. Du musst dich nicht fürchten, mein Kind, denn wir werden sie alle töten. Ja. Ne, und hier ist er dann, wird ja damit sehr deutlich gemacht, dass dieser Krieg, dieser Kampf gegen den Terror, USA gegen Terroristen, das hört nicht auf. Das ist so ein Zirkel oder ein Kreis der Gewalt, der sich immer wieder selber bedingt und immer wieder selber begründet, immer wieder selber verursacht.
Zwei Gedanken dazu.
Ja.
Der erste, da hatte der Film dann tatsächlich die einzige nachdenkliche Stelle, würde ich sagen. Und der zweite ist, ich hatte das Gefühl, man versucht dann trotzdem, vielleicht interpretiere ich da aber auch zu viel rein, man versucht dann da dann trotzdem wieder die amerikanische Seite im Prinzip als lernfähig darzustellen. Denn was man nicht vergessen darf, der böse Terrorist, der hat ja sogar seine Kinder darauf abgerichtet zu schießen. Und der Jamie Foxx-Charakter, der merkt dann am Ende, oh, das war der Grundfehler. So, nach dem Motto, das mache ich nicht wieder. So, also die amerikanische Seite, man kann es natürlich positiv sehen und sagen, es ist eine Art Appell, ne? wenn man es wirklich sehr positiv sehen will. Auf der anderen Seite, weiß ich nicht genau. So.
Ja, es ist so ein bisschen, der Krieg ist schlecht, aber es wird ja auch nicht wirklich ein Grund dafür angegeben, warum er schlecht ist oder wie man es verändern könnte. Es wird ja so eigentlich keine Personen gezeigt, aber als auch nicht das System dahinter wirklich gezeigt. Deswegen meine ich das so mit diesem Zynischen. Und deswegen finde ich irgendwie, das ist so ein bisschen meine Hauptthese mit diesem Film. Ich glaube, das ist ein Film, den Donald Trump sehr gut finden würde und der halt auch Donald Trump so ein bisschen vorweggenommen hat. Denn er ist im Prinzip diese America First Politik, Ideologie, weil Donald Trump, wenn der sich diesen Film anschaut, er würde sicherlich sagen, ja, warum sind wir überhaupt dort? Warum sind überhaupt US-Bürger und das FBI überhaupt in Saudi-Arabien? Die müssen alle zurückgezogen werden, ne? Wir haben jetzt jahrzehntelang uns überall eingemischt und jetzt müssen wir sozusagen America First wieder zurück und uns nur noch um uns selbst kümmern. Ne? Ich glaube, das ist so ein perfekter Film, der da in diese Denkweise hineingeht, der natürlich auch viel zu kurz greift, weil man jetzt sich einfach zu verziehen, ist sehr leicht zu sagen, nachdem man halt jahrzehntelang das ganz stark beeinflusst und sich abhängig gemacht hat und auch andere von sich abhängig gemacht hat. Aber ich glaube, das ist hier so ein Beispiel, wo dann die Bevölkerung oder die auch gerade dieser Anfang, wenn dann halt dieses Attentat stattfindet, wo man sich fragt, warum passiert denn das überhaupt? Warum passiert das US-Bürgern auf einem in einem fremden Land?
Ja. Ja, wobei ich auch nicht weiß, ob das dann tatsächlich so ist, weil ich habe die Botschaft des Films jetzt nicht so verstanden, dass man sie in die Richtung sieht, wir müssen aufhören, uns überall einzumischen, sondern vielleicht eher die Frage, wie funktioniert richtiges Einmischen?
Auch das, ne? Auch da, ja, also das könnte man auch so ableiten, aber ich hatte irgendwie, dass es grundsätzlich so eine skeptische Haltung dagegen hatte. Ne?
Es ist natürlich, also da gebe ich dir recht, es ist natürlich auf gar keinen Fall auch nur ansatzweise mit dem vergleichbar, was der schon angesprochene Air Force One macht, wo die USA die Weltpolizei ist, die sich auch,
und merkt ist auch man gut ja so, dass sie das ist,
auch, ne? Genau, auch richtig gut fühlt in dieser Rolle, ne? Also richtig aufgeht in dieser Rolle, wir, und das ist im Prinzip der Weltpräsident und nicht nur der Präsident der USA, und der kümmert sich um alle, wir kümmern uns um alle Angelegenheiten, da gibt es Probleme, aber wir können das alles regeln und im Notfall hauen wir jemanden ins Gesicht. Und da würde ich dir, bei dem Zynismus würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Jetzt ist es so, ja gut, jetzt müssen wir halt Kinder erschießen, wenn es hart auf hart kommt. So. Ja, gut, und das zeigt der Film natürlich auch.
Ja, vielleicht könnte man es so aktualisieren, das ist jetzt Operation Kingdom ist jetzt quasi Hurra oder ja, wir sind die Weltpolizei. Aber das ist ganz schön schwer und das erfordert ja auch Opfer und uns, wir fühlen uns dabei auch nicht wohl, aber es muss halt so. So könnte man es vielleicht auch, diese Weiterentwicklung, dieses Grundgedanken. Es geht nicht anders, wir müssen die Weltpolizei sein, aber es ist ganz schön schwer. Und genau, guck das mal an, wie schwer uns damit geht.
Genau, weil aber, und da, deswegen habe ich dir so widersprochen, weil der Film macht ja am Anfang genau das, also die USA, also in dem Fall vertreten durch den Senat oder welche Institution auch immer, verbieten darauf zu reagieren, dass diese Basis und sogar dass US-Bürger angegriffen worden sind, weil es in einem anderen Land war, sagt dann im Prinzip diese Institution, nein, wir dürfen da nicht eingreifen. Und dann machen es aber beherzte amerikanische Staatsbedienstete trotzdem und haben im Prinzip die Moral auf ihrer Seite und ihnen wird am Ende von ihrem Chef auch gesagt, habt da alles richtig gemacht und ich...
Tippitopp, ne?
Ja, und wenn ihr hier aussagen müsst, dann müssen wir mal gucken, dass eure Aussagen passen, aber ihr habt jetzt schon eigentlich einen Blankoscheck. Und es gibt ja auch dieses Gespräch zwischen ihrem Chef und dem, der Typ, der es ihnen verboten hat, im Prinzip zu gehen. Und da sagt
der Verteidigungs- oder Justizminister?
Ja, und da sagt der Chef, da kommt nochmal so eine Vietnamkriegsreferenz, wo nämlich auch durch die Blume gesagt wird, denn so nach dem Motto, den Vietnamkrieg, den haben wir zwar verloren, aber richtig war es trotzdem. Er sagt so, ja, was ich damals gelernt habe, ist, dass der Tod an jeder Ecke lauern kann, so sinngemäß. Und wenn man das akzeptiert hat, wird alles dann weniger schlimm. Und sagt er ihm, das, was sie nie gelernt haben, ist in diesem Amt, das Wissen, dass das Amt endlich ist und dass ich hier nicht ewig sitzen werde. Und dann gibt es zwei Fragen, die ich mir stellen muss. Gehe ich hier oder gehe ich hier irgendwie feige aus der Geschichte raus oder gehe ich erhobenen Hauptes aus der Geschichte raus? Und dann wähle ich immer erhobenen Hauptes. So, ne, damit rechtfertigt man dann den Vietnamkrieg, rechtfertigt man aber auch das Eingreifen, das eigentlich verbotene Eingreifen der eigenen Truppe so. Also ich fand schon, dass er sagt, ja doch, wir müssen das schon machen. Auch wenn ich dir natürlich zustimme, dass man das macht mit dem im Hinterkopf, ups, kann natürlich auch passieren, dass dann jemand kommt und sich dafür rächt, weil Rache dann wieder das zentrale Thema des Films ist.
Ja. Und dass man das zumindest dieses kleines bisschen dem Verständnis vielleicht entgegen, ja gut, Verständnis ist glaube ich auch das falsche Wort, aber ja, ich glaube, du hast schon recht, dass man, das ist auf der Film ganz, ganz stark betont, dass die USA trotzdem auf der moralisch richtigen Seite sind. Das ist die Schwere, ist schwer auf dieser Seite zu sein, aber es ist die richtige. Doch, das stimmt schon, weil ich finde auch interessant, es wird ja auch sowohl diese Politiker, die erst die verhindern wollen, also ich glaube, Verteidigungs- oder Justizminister wird dort gezeigt und der dann auch so stellvertretend, glaube ich, so halt also als feiger Politiker, der so im Hintergrund auch dieser Politik, die da oben quasi so ein bisschen, ne, und dann gibt es auch so eine Szene, wie kommen überhaupt diese FBI-Agenten überhaupt nach Saudi-Arabien, ist ja auch nur durch eine Finte, indem sie quasi mit einer Journalistin der Washington Post, ist es glaube ich, zusammenarbeiten, die sich da so ein bisschen was hin und her schieben und auch sehr bewusst, ne, ich gebe jetzt exklusive Informationen und eine geile Story, dafür musst du ein bisschen was für mich machen und da hast du auch schon diese Verquickung und diesen Sumpf, deswegen sozusagen diesen Politik-Sumpf, den auch Donald Trump ja immer wieder so angesprochen hat, deswegen hat es mich irgendwie so ein bisschen daran erinnert, dass das so ein Film wäre, den er vielleicht gefallen würde, aber ja.
Naja, und du hast auch diesen, da hast du natürlich noch so eine Figur, nämlich diesen Botschafter ist das, glaube ich, der in Saudi-Arabien ist, der als ganz duckmäuserischer auf sehr viel Abstand und ich würde auch mal sagen, jetzt in der Wertung des Filmes, unamerikanischer Typ daherkommt, der einfach nur kuscht und sich wegduckt und das immer allen recht machen will, wohingegen dann natürlich Jamie Foxx, der Amerikaner ist, ne, und auch diesem dem saudischen Prinzen, auf den sie dann treffen, auch sehr, sehr differenziert dargestellt, ne, dem saudischen Prinzen dann mal so ein Falkenbeispiel sagt und den Polizeichef da mit diesem Falken, den der Prinz so liebt, gleichsetzt, auch super toll. Und das versteht dann der Prinz und dann haben da mal zwei Männer miteinander gesprochen, so, ne, die wissen, worum es geht.
Ja. Ist alles inhaltstechnisch super, super schwierig auf jeden Fall.
Super interessant, will ich gar nicht in Abrede stellen.
Also es ist ein super gutes Zeitdokument, um das zu verstehen, halt auch um die Zeit zu verstehen. Und auch noch, das hat ja auch bis heute noch Auswirkungen, gerade diese Stereotype über muslimische Menschen. Da ist, glaube ich, der Film ist leider dann ein gutes Beispiel, woher diese Stereotypen auch kommen. Das ist auf jeden Fall ein Film, der das mit stolzer Brust vor sich hinträgt, diese Stereotypen. Deswegen ist das wirklich ein sehr, sehr interessantes Zeitdokument. Ich fand aber zumindest das eine, wenn wir auch was Positives sagen können. Irgendwie, trotz dieser Wackelkamera und diese schnellen Schnitte, irgendwann, ich hatte ja gesagt, hat mich irgendwann so ein bisschen dran gewöhnt. Ich fand dann zumindest so das Finale schon ganz spannend inszeniert, ne? Weil da wird einer der FBI-Agenten entführt und er droht, getötet zu werden. Dann muss halt Jamie Foxx und seine restlichen zwei Kumpanen müssen ihm halt zur Hilfe eilen. Und sie ist quasi auch so eine Black Hawk Down artige Szene, wo sie dann halt durch Häuserschluchten sich kämpfen müssen, auch irgendwie 3-4 verschiedene Raketenwerfer werden dort abgefeuert, was glaube ich auch schon totaler Quatsch ist. Aber gut, aber ich fand es trotzdem, also was ich Peter Berg immer sagen muss, der kann schon spannende Szenen, wenn man diese Art von Bildsprache mag, auf jeden Fall, dieses super hektische, weil man weiß auch nie, wie dieser Ort, also oder diese Straßenschlucht funktioniert, keine Ahnung, wo da was ist. Also ich hatte da nie ein Gefühl dafür, ah ja, jetzt sind die in dem Raum und jetzt müsste dieser andere Raum kommen und dort befindet sich die Geisel oder so. Das ist ja auch bewusst, glaube ich, schon so gewählt, weil du sollst diese Unübersichtlichkeit, die ja auch die Figuren kennen und auch diese Unübersichtlichkeit der Zeit, weil das ist ja auch das Besondere mit den 80er, 90er Jahren, wo man sehr genau wusste, wer ist der Feind und wo ist der Feind. Das konnte man sehr genau sagen, in welchem Land der sich befindet und jetzt hat man diesen Krieg gegen den Terror, den War on Terror, wo sich dann Leute, wo man nicht genau weiß, wo sind denn diese Attentäter überhaupt, die Terroristen. Das ist ja nicht so einfach wie sagen, dieses Land ist unser Feind, sondern eigentlich sind das Splittergruppen innerhalb von Ländern, die sich in meinem eigenen Land befinden können oder in einem ganz anderen. Und da hast du diese Unübersichtlichkeit der Zeit und das wird ja auch so nochmal sehr betont durch diese Wackelkamera, schnellen Schnitte, um dieses Gefühl zu transportieren. Ich fand es dann aber am Ende, im Finale zumindest recht effektiv eingesetzt, dass ich dann trotzdem, dass ich das zumindest ganz guckbar fand.
Das Pacing ist schon gut, ne? Der Film ist auch nicht zu lang, ich weiß nicht, 1,40 oder 50 oder irgend sowas.
Ich glaube nicht mal das, ne?
Ja, also der geht schon.
Also 110 Minuten.
Ja, der geht schon schnell vorbei. Aber ob es sich lohnt, ihn deswegen anzugucken, bin ich mir auch nicht sicher.
Also
wenn man sich einen gut gepaceden Film anguckt, dann findet man auch welchen ohne antimuslimischen Rassismus. Ne? Ich finde, als Zeitdokument, ja. Als Zeitdokument und vor allem mit Hinblick auf die USA und auf das Selbstbild der USA, da verrät natürlich jetzt mit 15 Jahren Abstand, verrät er natürlich viel, viel mehr über die USA als über irgendwas sonst, was der Film vermeintlich da tut. Was ich aber, den Gedanken, den ich da total spannend fand, dann auch in der Selbstreflexion, diese Filme haben uns geprägt und das sind ja noch mehr. Ne? Und also wie uns dieses Bild, also unsere Generation, würde ich jetzt einfach mal sagen, dieses Bild, was dann nach 2001 aufgekommen ist, geprägt hat. Also das ist schon nicht von der Hand zu weisen, glaube ich. Das auch, also ich meine, das ist so die Zeit, wie du sagst, ne? Wir waren da gerade, kamen dann so, oder am Anfang der Pubertät, mitten in der Pubertät, so noch ein bisschen, weil genau in diesem Zeitraum kamen ja diese ganzen Filme. Und wenn uns schon die Wackelkamera so geprägt hat, wie hat uns dann dieser Rassismus und dieses Narrativ von den Terroristen und all das, ne, dieses, was der Film undifferenziert macht, wie hat uns das geprägt? Das ist, also jetzt mal nicht uns persönlich, sondern uns als Generation, sage ich mal. Das ist schon, das ist, würde mich mal aus soziologischer Perspektive sehr interessieren.
Ja, würde mich auch sehr interessieren. Da gibt es sicherlich auch Studien dazu, ne? Es ist auch spannend, dass der erste Iron Man kam ein Jahr später. Und wie startet dieser Film? Der startet ja auch mit einer Entführung von Tony Stark, auch in einem arabischen Land, ja. Auch von Terroristen, ne? Und da wird auch mit diesen ganz stark mit diesen 9-11-Bildern und diesen War on Terror-Narrativen gearbeitet. Und das war, hat sich dann auch wieder verloren. Das war ja dann irgendwann. Ich weiß gar nicht, wann das dann ein bisschen aufgehört hat. Ich meine, es ist natürlich immer noch präsent, irgendwie auch in heutigen Filmen noch, aber nicht mehr so wie damals. Und wann dann dieser Übergang kam. Ich weiß auch gar nicht, gibt es denn ab den 2010er Jahren auch so ein Ereignis oder dann ein prägendes Narrativ? Aber das könnte ich jetzt gar nicht sagen, aber es ist vielleicht auch, weil wir uns noch so ein bisschen da drin befinden, auch wenn wir uns ja schon in den 2020er Jahren eigentlich befinden. Aber ich konnte jetzt aus den 2010 bis 2019, bis 2020, könnte ich jetzt gar nicht sagen, was da jetzt das Narrativ war. Weil zumindest in den Jahrzehnten davor war es eindeutiger, hatte ich das Gefühl.
Ja, also ich glaube, das wird schon, also natürlich ist es sehr viel gestaltig, glaube ich. Aber ich sag mal, wenn du jetzt mal einer Bild-KI, wenn es nicht ausgeschlossen ist, was es sicherlich bei ChatGPT ist oder so, zeig mir das Bild eines Terroristen, dann würde ich viel Geld darauf wetten, dass er bestimmte Merkmale hat, die ich dir aufsagen kann vorher. Ja. Und das, also ich fand den Gedanken, den du vorhin hattest, sehr spannend. Es ist schon noch so ein bisschen so wie USA gegen Russland, aber es ist dann halt USA gegen Terroristen. Und eigentlich USA gegen Muslime, kann man sagen. Also zumindest, wenn man den Film jetzt zu Rate zieht und auch viele andere Filme zu Rate zieht.
Ja. Also das ist ja auch nochmal eine Veränderung, weil du hast ja nicht dieses eine Land dann so im Vordergrund, sondern wirklich eine Menschengruppe, die dann immer verdächtigt wird, dass da eigentlich Terroristen sich drunter befinden könnten. Das ist ja auch schon wahnsinnig rassistisch und diskriminierend ist. Ja. Und das ist uns bis heute auf jeden Fall prägt. Ich meine, es gibt dann auch schon natürlich Filme, die das aufbrechen und auch kritisch hinterfragen. Ich meine, dass dann Filme wie Wise mit Christian Bale als Vizepräsident Dick Cheney, der ja ganz, ganz eindeutig das kritisiert, genau diese Vorgehensweise und überhaupt, wie dieser War on Terror überhaupt entstanden ist und was die Folgen davon waren. Das sind dann auch Filme, die dann halt quasi eine Reaktion darauf sind, auch halt auf solche Filme wie Operation Kingdom, weil dann, glaube ich, auch Filmemacher aus den USA gesehen haben, was wir uns jahrzehntelang eigentlich erzählt haben und was für Filme wir gemacht haben, dass es das nicht das sein kann. Deswegen ist es natürlich auch immer, wenn du so eine Riege an Filmen hast, die dieses Narrativ bestärkt, dann hast du ja auch immer auch eine Gegenreaktion. Ja, und das ist ja auch mal ganz spannend zu sehen, wie sich dann so ein Diskurs ein bisschen weiter entwickeln kann, wenn man es positiv sieht.
Da fand ich tatsächlich relativ interessant, und der ist jetzt gar nicht so weit davon entfernt, 5 Jahre Unterschied, aber ein wichtiges Ereignis im Unterschied, Zero Dark Thirty, der war jetzt nicht so herausragend gut, war glaube ich aber auch Oscar nominiert oder hat sogar gewonnen, ich bin mir nicht sicher, mit Jessica Chastain, und der hat ja wirklich diesen War on Terror, oder man wollte ja in diesem Film eigentlich darstellen, wie aussichtslos dieser War on Terror ist und wie langfristig und zehrend und sinnlos auch. Und dann kam halt dazwischen, mitten in den Dreharbeiten, irgendwie, dass Osama bin Laden dann tatsächlich gefunden und getötet worden ist. Das haben sie dann noch irgendwie mit eingebaut, mehr schlecht als recht. Das hat den Film, glaube ich, ein bisschen zerhackt. Aber wie sich das in 5 Jahren, gut, natürlich gab es 2007 sicherlich auch schon kritische Filme, ne? Es ist ja immer in dieser Medienlandschaft in den USA, ist es ja so, es gibt natürlich die ganz patriotischen, es gibt aber auch die ganz kritischen, das ist ja alles möglich. Aber auch, ich glaube, auch die Zeit macht da schon so ein bisschen einen Unterschied, weil je weiter diese Jahre vorangeschritten sind, desto mehr wurde auch klar, dass da nicht alles gut lief. So. Zumindest, also wir sind hier keine USA- Experten oder keine Geschichtspolitik-Experten irgendwie, aber zumindest was die Filme angeht, kann man, glaube ich, das sagen, dass sich da was verändert hat.
Ja, glaube ich, ist ganz, ganz stark. weil das dann so wirklich so einprägendes Narrativ wirklich war und das sich ja dann auch wirklich stark verändert. Was ich dann halt auch interessant fand, weil an sich hat, war ja dann auch dieses, glaube ich schon diese Anfang der 2000er sehr geprägt von dieser Unsicherheit, dass die USA eben nicht unbesiegbar ist, dass man dieses riesige Ereignis 9/11 hat und dass diese große Unsicherheit gegeben hat, nachdem eigentlich mit den 90er Jahren es so scheint, nee, wir haben ja eigentlich gewonnen und wir sind die Sieger und jetzt ehrlich gesagt wird es immer weitergehen, immer weiter gut so weitergehen, aber nee, so eben nicht. Und dass die aber trotzdem Filme ganz anders reagiert haben, als es davor da war, weil man könnte sagen, in den 70er Jahren gab es ja auch schon diese Episode, wo eine ganz großes, wo die US-amerikanische Gesellschaft und auch die US-Demokratie ganz stark eine Unsicherheit gespürt hat und einen ganz starken Vertrauensverlust auch hatte, ne, mit Watergate und Vietnam als große Ereignisse, wo sich schon herausgestellt hat, na, die Weltpolizei USA ist es eben nicht ganz und wir sind nicht immer die Guten und so ein Krieg ist eben nicht immer quick and dirty gemacht, sondern das kann eben auch sich über Jahre ziehen und 100.000 Millionen von Menschen kosten und wo wir uns am Ende nicht als die Guten fühlen. Und da gab es schon in den 70er Jahren eine ganz starke Auseinandersetzung mit diesem Trauma, könnte man ja fast schon sagen. Und zu der Zeit war es ja dann wirklich so, dass da viele kritische Filme entstanden sind, wo dann halt eher so kleinere Produktion und Regisseure, vor allen Dingen Männer, muss man sagen, gefördert wurden, die ihre Geschichten dann erzählen konnten. Also dann die Taxi Driver und Serpico ihrer Welt. So Filme, ne, die sich sehr stark so mit dem Individuum, das sich in einer viel zu großen Welt bewegen muss, klarkommen muss. Ich hatte auch vor kurzem, ich glaube, über den hatte ich schon kurz gesprochen gehabt, über Asphalt Cowboys von 68, der auch ganz stark damit arbeitet, so die Großstadt als Moloch, aber wo man auch so spürt, da ist auch dieses Vietnam-Trauma, spielt auch so eine total große Rolle. Und die, man hätte jetzt denken können, wenn das 2001 passiert ist, dass das wieder sowas ist, dass wieder viele eher kleinere Filme auch unterstützt werden. Aber zu der Zeit war ja einfach die Hollywood-Produktionsriege viel, viel größer. Und da, die haben sozusagen diese Mainstream- Blockbuster-Filme, die wurden ja dann darauf ausgelegt, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist so ein bisschen im Nachhinein ein bisschen vielleicht das schade, weil ich hätte auch gerne mal gesehen, wenn wir so eine ähnliche Hollywood-Struktur gehabt hätten wie in den 70er Jahren, dann wären sicherlich viele andere Filme auch möglich gewesen. Aber ich glaube, auch dadurch muss man das heute so kritisch sehen, diese Filme, weil dann Anfang der 2000er eben die großen Hollywood-Studios so mächtig waren, dass da keine einzelnen kreativen Stimmen so viel Macht hatten, interessante Filme unbedingt zu machen, sondern man hat dann eben viele Operation Kingdoms bekommen.
Der ja auch, zumindest was man heute noch so lesen kann, ein relativ guter Erfolg gewesen sein muss, so beim breiten Publikum, sage ich mal so.
Ja, also hat er auch, also ist jetzt nicht die Welt eingenommen, aber 87 Millionen an den Kinokassen bei Kosten von ungefähr 70 Millionen, also leichtes Plus gemacht, aber zu dem Zeitpunkt 2007, da gab es auch noch einen DVD-Markt, einen lebendigen und einen Fernsehmarkt, der auch noch entsprechende Gelder eingebracht hat, also der Film wird am Ende des Tages nach ein paar Jahren sicherlich ein dickes Plus auch gebracht haben.
Denke ich auch, ja.
Und der ist ja, wie gesagt, mit anderen Filmen zusammen, hat er ja so eine Kerbe geschlagen, die gerade super funktioniert haben. Mhm. Deswegen, der wird auf jeden Fall noch erfolgreich gewesen sein.
Ja, also ich würde sagen, schaut ihn euch gerne als Zeitdokument an, wenn ihr ihn nicht schon kennt. Vielleicht sehen wir es auch falsch und ihr schreibt uns das einfach mal. So viel dazu.
Operation so viel Kingdom. so, jetzt müssten wir dann das nächste Mal dann was für die 2010er Jahre. Irgendwas, was exemplarisch für die 2010er Jahre steht. Das wird, glaube ich, schwieriger.
Ist, glaub das ist, glaube ich, schwieriger.
Das ist, glaube ich, schwieriger. Ich meine, das ist eigentlich dann das Zeitalter der wirklich der Comicfilme, also der ganz der von Marvel, eigentlich ist das Marvels Jahrzehnt gewesen, muss man sagen. Da wäre wahrscheinlich Avengers Endgame, wäre dann wahrscheinlich wirklich das Endgame. Aber ja, den habt ihr alle gesehen, mehrmals wahrscheinlich alle schon, da können wir auch nichts mehr groß dazu sagen. Und unsere Meinung könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Aber vielleicht gibt es noch einen anderen Film, der das noch besser symbolisiert, was diese Jahre waren. Vielleicht gab es ja noch was anderes außer Comic-Verfilmungen.
Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, was diese 10er Jahre so ausmacht. Auch rückblickend, I don't know.
Vielleicht auch Social Media.
Ja.
Internet, Fake News, Propaganda, Verschwörungstheorien, vielleicht sowas in die Richtung auch.
Aber Filme.
Und eine Verrohrung auch der Gesellschaft, so eine Polarisierung, ja, sowas. Also du könntest zumindest die Wahl von Donald Trump 2016 könnte man als einen Zäsurpunkt könnte man nehmen.
Aber da Hollywood ja immer so nachgelagert ein bisschen funktioniert,
Aber 2018er, 19er Filme müssen das ja schon stark in sich irgendwie drin haben, aber ja. Da könnt ihr uns auch sehr gerne schreiben, falls ihr Ideen habt, wirklich für solche Filme, vielleicht auch eine ganz andere Richtung, ne, in die wir gar nicht gedacht haben, was für diese Jahre sehr, sehr prägend war. Vielleicht ja auch Fukushima, das war 2011, aber das hat ja jetzt, glaube ich, so auf den westlichen, also in Deutschland natürlich einen großen Effekt, aber auf die USA ja eigentlich kaum. Ja. Aber vielleicht ja sowas in der
Japan
Richtung.
Natürlich sehr. Also Japan kann man, in Japan würde es mir leicht fallen, da ist das definitiv das Ding. Ich würde mal sagen, ihr habt ein bisschen Zeit noch dafür. Wir haben nämlich für nächste Woche erstmal einen Film. Wir fahren nämlich zusammen ins Kino am Montag, wohin. Ihr könnt es euch vielleicht denken, aber wir verraten es mal noch nicht. Und müssen wir noch über was sprechen. Die Oscars kennen wir jetzt noch nicht.
Wir kennen wir noch nicht, ne?
Deutlich vorher.
Stimmt, wann sind die? Die sind ja dann dieses Wochenende?
Ja, am Sonntagabend. Also quasi, wenn ihr die Folge am Sonntag hört, seid ihr an dem Tag, an dem die Oscars sind. Wenn ihr es am Montag hört, dann wisst ihr schon, ob und wer gewonnen hat.
Dann können wir das nächste Mal drüber sprechen. Ja.
Eine traurige Nachricht gab es noch, die ist heute frisch am Freitag. Akira Toriyama ist gestorben, der Erfinder von Dragon Ball. Ist ein ganz großer Manga-Artist, wahrscheinlich einer der erfolgreichsten. Also Dragon Ball ist einfach eines der erfolgreichsten Franchises überhaupt. Und ich glaube, an einem Blutgerinnsel oder so ist er gestorben mit 68 Jahren. Ja.
Auch eigentlich noch recht früh, ne? Hm. Hat er immer noch, war er noch aktiv bei Dragon Ball als Schreiber und Autor dabei? Weißt du das? Oder hat er sich schon quasi zur Ruhe gesetzt?
Oh, ich weiß nicht, ob er da noch dabei war. Da bin ich überfragt. Also es gab ja so neue Serien, die haben es aber bis jetzt noch nicht so richtig zu uns geschafft. Ich habe es ja auch letztens mal, ich weiß gar nicht, ob ich es hier im Filmmagazin gesagt habe oder ob wir nur drüber gesprochen haben. Wir haben ja Dragon Ball Z jetzt wieder angefangen zu gucken und es ist einfach wirklich Pain, weil du brauchst diese DVD beziehungsweise die von Dragon Ball Kai, die Blu-ray-Boxen für 50 Euro pro Stück. Es gibt es nirgendwo, es gibt es nicht mal online zu kaufen als Digital Download oder geschweige denn im Stream. Also es ist schon echt wild.
Das ist ein bisschen schade. Das ist immer auch diese Veröffentlichungsstrategie, die dann gerade, wenn man in Deutschland auch, glaube ich, mal besonders schlimm ist, dass es da mal schwierig ist, an die Inhalte zu kommen.
Aber ja, eine traurige Nachricht zum Schluss. Schaut vielleicht einfach nochmal rein. Da kommen ganz viele schöne Kindheitserinnerungen wieder hoch.
Das stimmt. Guti dann.
Na dann.
Macht's gut, ne?
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao, ciao.